herzlich willkommen zu Folge Nummer 64. Heute geht es um internalisierte Queerfeindlichkeit. Ich weiß, langer Titel, aber sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe Elias da. Los geht's. Hi Elias.
Hi Dennis.
Herzlich willkommen zum Podcast. Du hast gerade eben gesagt, es ist deine allererste Podcast-Aufnahme. Mhm,
Premiere sozusagen.
Premiere mit dir und Premiere tatsächlich auch mit uns. Du warst noch nie hier im Podcast, aber wir sind schon oft über den Weg gelaufen. Dieser Podcast startet immer, das weißt du ja auch, mit der Frage, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Tatsächlich Aperol Spritz.
Nein, und ich habe es nicht besorgt.
Und tatsächlich habe ich das sehr spät erst entdeckt. Ich habe das nie getrunken. Aha. Ich wusste, dass es das gibt, aber habe das irgendwie nie probiert und dachte, Mir schmeckt das eh nicht. Und vor 2 Jahren hat dann jemand mich darauf hingewiesen, dass ich das mal probieren muss. Und habe gemerkt, dass es eins meiner Lieblingsgetränke geworden ist. Und habe dann entdeckt, dass du ein riesiger Aperol Spritz-Fan bist.
Ja, Aperol Family, ich grüße alle. Ja, tatsächlich, ich mag es auch total gerne. Und es ist ja mittlerweile ein Getränk, was schon ein bisschen aus der Mode ist. Ne? Es gibt ja jetzt schon andere Sachen, die so der neueste Trend sind. Aber ich werde das weiter trinken, weil ich das einfach sehr gerne mag. Und auch meine Familie an der Stelle grüße. Wir teilen das alle miteinander. Wenn man bei Familie Sommer zu Hause ist, dann gibt es Aperol Spritz in der Glaskaraffe, dass man sich nachfüllen kann. Weil wir uns das einfach mal gönnen. Aber ich habe uns was anderes besorgt, weil ich gedacht habe, es ist 10.05 Uhr, ein Aperol geht, aber ist jetzt vielleicht, weil wir ja noch arbeiten wollen, auch nicht dran für den Morgen heute. Ich habe aber was besorgt, was eins meiner Lieblingssüßigkeiten ist. Nicht im Sommer, aber ich habe es geschenkt bekommen und es hat die gleiche Farbe, deswegen passt es ein bisschen.
Vierere Küsschen?
Nein, ich habe es jetzt auf den Tisch geschmissen. Es sind die Reese's Pieces, Hashtag unbezahlte Werbung. Magst du Erdnussbutter?
Ich liebe Erdnussbutter.
Magst du Schokolade?
Ich liebe Schokolade. Alles mit Schokolade und ich bin glücklich.
Kennst du Reese's?
Ja, vor allem aber tatsächlich aus den aus dem Eis, wo die manchmal drin sind.
Ja. Also das ist der Real Deal, weil die Reese's 2 Peanut Butter Cups Packung sind, ich glaube, das Originale. Deswegen heißt es Reese's Pieces, weil es sind wie so kleine Törtchen und eigentlich ist es nur Erdnussbutter und da drumherum ist Schokolade. Und es ist eine amerikanische Süßigkeit. Ich habe es in Amerika kennengelernt, weil, ja, vielleicht habe ich es schon erwähnt, keine Ahnung, ich habe mal ein Austauschjahr in den USA gemacht und seitdem, manchmal verstehe ich manche Sätze in Deutsch gar nicht mehr.
Das hat dein Leben verändert.
Das hat mein Leben verändert. Hat es wirklich, aber wegen anderer Sachen. Ich mach mal auf, ja. Mhm. Wir probieren das mal, weil ich liebe das sehr, 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 sehr. Und das könnte unser kleiner Morning Snack sein. Und die Reese's Pieces, die wir hier haben, sind auch ganz schön groß. Die sind sehr mächtig. Ja. Die gibt es auch in klein, in der Tüte. Aber das ist hier so ein 2er. So, genau. Also mach's da mal in Ruhe auf. Und während wir das aufmachen, fangen wir mal an, dich vorzustellen. Es gibt ja einen Grund, warum du hier zur Folge internalisierte Queerfeindlichkeit mit dabei bist. Das wird nicht der Titel. Ich habe überlegt, dass ich das vielleicht hier heute innerer Queerfeind nenne. Das ist ein bisschen kürzer. Und vielleicht auch ein ganz gutes Bild, weil wir über ein Thema sprechen wollen, was uns beide betrifft. Denn wir sind beide queer, das ist kein Geheimnis. Wir sind offiziell zwei Menschen, die ein Coming-out gehabt haben. Und das als Menschen, die gläubig sind und das als Menschen, die in Kirche arbeiten oder arbeiten wollen. Und das bringt uns auch schon zu deiner Person. Warum du hier sitzt, damit fange ich mal an, ist, weil du gerade ein Praktikum machst in der Gemeinde, wo ich Pastor bin. Und den Rest musst du erzählen. Wer bist du, Elias? Wie alt bist du? Und so weiter.
Tja, wer bin ich? Die Frage habe ich mir oft gestellt.
Ich esse jetzt hier, warte.
Ja, guten Appetit. Ich beiß später rein, damit ich jetzt erstmal reden kann. Ich bin Elias, ich bin 24 Jahre alt und im wunderschönen Krefeld am Niederrhein aufgewachsen. Mhm. Und bin christlich aufgewachsen in einer FWG-Gemeinde und in einer Familie, die sehr freikirchlich geprägt ist. Und war und nach einem Auslandsjahr bin ich dann nach Eversbach gezogen, in der Nähe von Marburg, um da Theologie zu studieren. Also das ist sozusagen die Umzüge, die ich bisher hatte. Und der letzte Umzug für ein paar Monate war dann eben hier nach Grunschöttl im Ruhrgebiet für das Praktikum, was Teil meines Theologiestudiums ist. Also ich bin gerade im Master und da gehört das dazu, dass man 6 Monate in der Gemeinde mitarbeitet. Und deshalb bin ich sozusagen schon mal örtlich näher hier rangerückt. Und genau, so viel erstmal. Ach so, ja, ich bin bisexuell und benutze er-ihn-Pronomen und hatte mein Coming-out, tja, je nachdem welches man nimmt, zwischen 14 und 23. Also das ist so entstanden, mit 21 sozusagen im größeren Rahmen, im Freundeskreis, Familie, Hochschule, Gemeindekontext. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut gestern, erst vor einem Jahr, knapp einem Jahr, dann nochmal sozusagen auf Instagram, was für mich irgendwie diesen Coming-out-Prozess so ein bisschen abgeschlossen hat, weil das nochmal was war, wo ich bewusst sozusagen diesen Akzent gesetzt habe und gesagt habe, ich hole mir das zurück und jetzt entscheide ich, wann und wie und was ich dazu schreibe.
Du holst dir was zurück.
Genau.
Also du holst dir was zurück.
Das
habe ich mich gerade gefragt.
Die Entscheidung, was ich wann wem über mich selbst erzähle.
Ah, okay.
Mir wurde das davor ein Stück weit manchmal auch genommen. Ich habe mehrmals erlebt, dass ich fremd geoutet wurde. Sowohl bei meinem allerersten Coming-out bei einem sehr guten Freund als Teenager. Okay. Also meine erste Erfahrung war direkt, dass das weitererzählt wurde, was ich dann erst später erfahren habe. Das zum Beispiel, oder auch, dass das im Gemeindekontext nicht unbedingt etwas ist, was geheim gehalten wird, auch wenn da andere Absprachen getroffen wurden. Und dementsprechend habe ich lange Zeit mit der Erfahrung leben müssen, nicht zu wissen, wer was über mich weiß.
Oh, okay.
Und das fiel mir schwer, mich dann gegenüber den Menschen zu verhalten, weil ich dann manchmal vorausgesetzt habe, dass Leute ganz viel über mich wissen, über meine Geschichte, über mein Coming-out. Und dann manchmal im Gespräch erst gemerkt habe, ah, okay, die Person hat nichts mitbekommen. Oder andersrum. Und dann war das für mich sehr wichtig, zu sagen, ich bin jetzt bereit, mich zu outen. Ich habe manchmal auch diese Social-Media-Posts dazu kritisch beäugt, ob man das wirklich braucht und so, und habe gemerkt, ich brauche das und ich möchte das. Und hatte dann auch damit eine sehr gute Erfahrung, also sehr viel gutes Feedback. Und es hat mich auch sehr entspannt, danach einfach zu wissen, ab jetzt kann ich mich überall ganz frei dazu positionieren und mich outen und oder auch nicht, weil es ist offiziell, alle Leute können drüber reden. Also es hat mich sehr viel erleichtert.
Schön, auch schön nochmal zu hören von dir, warum ein Coming-out für Menschen wichtig sein kann, was das für vielleicht auch eine Erleichterung bringen kann so im Leben und gleichzeitig aber auch, dass das ein schwerer Schritt ist, vor allen Dingen, weil das, was du vorher erzählt hast, Menschen wissen etwas über einen oder andere erzählen etwas über einen, was ja in den privaten Bereich gehört und was auch etwas ist, was man nicht jedem erzählen würde, aber weil es in Kirche sehr brisant ist und in unserer Gesellschaft auch immer noch von Leuten dann rumerzählt wird, ne? Also, dass deine Lieblingsfarbe gelb ist, sozusagen, wird ja meistens nicht so rumerzählt, so, ne? Und die Sexualität ist ja viel, 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 viel weiter und viel, viel tiefer in deiner ganzen Identität drin. Insofern, nochmal als kleiner Start und vielleicht auch, was ich mir zu dir aufgeschrieben habe. Ich überlege ja auch immer, woher kenne ich dich, was fällt mir über dich ein und so. Und ich habe auch da stehen mutig, weil ich starte mal so, wir haben uns ja kennengelernt über das BAM-Festival, ein Festival, was ich mit Freunden erfunden habe und gestartet habe und was es immer noch gibt, was total schön ist, sich auch weiterentwickelt hat, auch in dem Bereich Willkommenskultur. Und irgendwann haben wir uns da mal wahrgenommen, irgendwie so, und dann, aber wie das dann halt so ist, ne, irgendwie über Instagram verbunden und so, hast du dann, ich war auch noch nicht geoutet. Damals hast du dann irgendwie unterschiedliche Sachen gemacht, ich glaube Auslandsaufenthalte, und du bist irgendwie mit Missionsgesellschaften unterwegs gewesen, und das habe ich immer wieder gesehen, und dann war das Thema, und irgendwann habe ich gesehen, huch, da war das Outing, und mein Outing war auch schon passiert, und da habe ich gedacht, boah, mutig, auch weil das so in dieser Zeit, in der Kirche, in der du bist und so zu machen, ist das tatsächlich ein Schritt, der, finde ich, das Prädikat mutig bekommen sollte. So. Finde ich ganz cool. Und ich habe es gerade schon gesagt, Lieblingsfarbe gelb, weiß nicht, ob das stimmt, würdest du das auch sagen?
Absolut.
Okay.
Also ich würde sagen, wenn man sich meinen Instagram-Feed anguckt und mein gelbes Sofa, was allgemein bekannt ist. Ja. Eindeutig.
Möchtest du Leute einladen, dir zu folgen? Zu Instagram? Wie ist dein Handle? Oder möchtest du privat bleiben?
sehr gerne. Mein Nutzername ist sehr kreativ. Elias_Erlach.
Wow. Okay. Ja, cool. Also dann könnt ihr euch mal angucken, wie das so aussieht. Jemand, der die Lieblingsfarbe gelb hat. Und auch, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, deswegen komme ich da drauf, finde ich ein Ästhet ist. Du bist jemand, der mag Kunst, der mag Design, du magst auch, wenn ich Bilder sehe von dir, so Schönheit im Alltag darzustellen, aber auch zu zeigen, finde ich total schön, wenn man dir folgt, dass man ein bisschen inspiriert wird an der Stelle. Und jetzt ist die Frage, mag ein Ästhet Peanut Butter Cups? Beiß mal rein.
Ich beiß mal rein.
Gib uns mal dein erstes. Okay, das hört sich positiv an.
Ich finde, das zum Frühstück ist großartig.
Ja, ne? Mhm. Ja. Es ist auch sehr mächtig. Also ich finde, wenn man zwei davon essen sollte, dann ist man schon satt, ne? Gut, wir sind aber auch schon voll im Thema drin. Das geht auch immer schnell, wenn man als queere Person anfängt, sich vorzustellen, weil man da gut ins Gespräch kommt. Und ich habe gemerkt, ich wollte das zum Thema machen, internalisierte Queerfeindlichkeit, man kann auch sagen Queer-Negativität, weil es ein Thema ist, was noch nicht so viel da ist. Also ich habe auch versucht, mal in der Podcast-Landschaft zu gucken. Da gibt es Folgen dazu, die auch ja, das super darstellen und so, auch aufarbeiten. Und in dem immer Sommer-Imperium ist es ja so, dass ich eigentlich am liebsten eine Geschichte hören würde. Und du hast gesagt, ich bin bereit, das zu erzählen. Ich würde noch mal ganz kurz dich einladen, weil ich glaube, es ist auch eine wichtige Sache, dass wir noch mal eben kurz von dir hören, was ist Bisexualität? Und vielleicht hast du auch Lust zu sagen, was ist es nicht? Weil da geistern sehr, 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 sehr viele Definitionen rum. Und das ist auch etwas, was noch Aufklärung bedarf. Und das ist jetzt deine Chance, dazu beizutragen, dass du es vielleicht noch mal sagst. Wir werden aber, glaube ich, im Podcast dann einfach von queer reden. Und das ist unser Sammelbegriff für unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Und man könnte das auch aufweiten, dass man nochmal sagt, wir sprechen auch über sexuelle, geschlechtliche Identität, nicht sexuelle Identität, geschlechtliche Identität. Denn auch da gibt es so etwas wie eine internalisierte Negativität zu. Und wir versuchen aber, weil wir uns mit dir und deinem Leben beschäftigen, natürlich mal in diesem Bereich aufzuhalten. Und dann kann jeder für sich schauen, kann man das weiterdenken, macht ihr auch Erfahrungen. Aber es gibt, wenn ihr das nachgucken, hören wollt, auch viele Podcasts zum Thema internalisierte Transfeindlichkeit oder. Aber zurück zu meiner Frage, was ist Bisexualität?
Das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich immer wieder erlebe, wie viele Vorurteile und ja, Misskonzepte es sozusagen davon gibt und bin damit immer wieder auch konfrontiert. Genau, ich verstehe Bisexualität als die Fähigkeit, Menschen verschiedener Geschlechter lieben zu können. Mhm. Und das lehnt sich auch an eine Definition an, ich habe leider vergessen von wem, aber die im Internet auch oft zitiert wird. Genau, und da wird dann nochmal differenziert, dass eben dieses Thema, verschiedene Geschlechter lieben zu können, dass das eigentlich das ist, was viele dann überfordert oder nicht abholt, weil eben die Mehrheitsgesellschaft sich als hetero- oder homosexuell versteht, also eben immer nur auf ein Geschlecht ausgerichtet. Und dieses Unverständnis dafür, wie das davon entkoppelt sein kann, das begegnet mir immer wieder. Genauso wie ich es nicht verstehen kann, wie man das vom Geschlecht abhängig machen kann. Mhm. Das ist eben dann meine Perspektive. Und dass das genau, eben auch ganz unterschiedlich aussehen kann. Also Bisexualität ist ein großes Spektrum eigentlich. Mhm. Viele sprechen inzwischen auch von Bi-Plus-Sexualität, um ganz viele Begriffe darunter zu ordnen, also wie so ein Umbrella-Term. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil dieses Thema, mehrere Geschlechter lieben zu können, eben im Fokus steht. Mhm. Und also sozusagen nicht monosexuell. Also monosexuell wäre, man bezieht sich nur auf ein Geschlecht und nicht monosexuell ist dann eben die Vielfalt. Mhm. Und die Anziehungskraft gegenüber Menschen verschiedener Geschlechter kann dann auch unterschiedlich aussehen. Also romantisch, sexuell kann das jeweils auf Skalen unterschiedlich sein. Es kann sich auch im Leben verändern, phasenweise und so weiter und so fort. Und was es nicht ist, ist Polygamie. Das wird oft in einem Satz direkt irgendwie kombiniert, nach dem Motto, wo kommt man denn dann hin? Oder es gibt auch dieses Konzept und diesen Vorwurf, ja, man ist ja dann irgendwie ganz schön gierig und kann nicht genug kriegen. Man möchte nur Sex haben, man möchte mit allen Menschen irgendwie Beziehung haben und kann nicht in einer monogamen Beziehung irgendwie glücklich sein, weil einem dann ja was fehlt. Mhm. Ich würde sagen, das entspricht zumindest gar nicht meinem Verständnis davon. Genau, und ich vergleiche das dann immer ganz gerne, dass er eben auch ein Mensch, der sich als hetero oder homosexuell versteht, sich auch nicht in alle Menschen dieses Geschlechts verliebt, sondern eben in einen Menschen und sich dann dafür entscheidet, wie gehe ich jetzt damit um? Wie möchte ich diese Beziehung leben? Und genauso ist es sozusagen bei mir und bei anderen B-Plus-Menschen auch, dass wir uns dann eben entscheiden, ich gehe so oder so mit dieser Person und mit meinem Beziehungskonzept um.
Genau. Und entscheiden heißt nicht, ich gehe so mit meiner sexuellen Orientierung um, sondern entscheiden heißt, mein moralischer Kompass, wie
genau.
Date ich, wie bin ich romantisch, weil es mir gut tut, weil es mir entspricht, weil es meine Grenzen achtet und andere sowas. Ne? Und ich glaube, Schwierigkeit heutzutage, die ich auch teilweise verstehen kann, ist, dass es einfach gerade viel so Begrifflichkeitsüberlegungen und auch Veränderungen gibt. Du hast jetzt gerade schon mit vielen Begriffen auch erklärt, was es ist. Und man könnte an so einer Stelle auch erstmal hier Pause drücken und sagen, okay, ich google das nochmal oder so. Und ich will das echt nochmal als Ermutigung geben, das wäre schön, wenn das Leute machen würden, weil gerade in diesen Begrifflichkeiten nicht immer nur diese Frage zu stellen, ja, muss ich mir das denn alles drauf schaffen oder so eine Art ja, Resignation da drin zu sehen, weil es so kompliziert ist oder so, ist es, ich sag jetzt mal anders, mit Menschen, die queer sind, auf den Weg zu gehen, ne? Zu sagen, so würde ich es eher sehen, so, ich bin neugierig, was heißt das denn so, ne? Oder ich lerne etwas kennen und lege vielleicht ein Vorurteil ab oder so, da geht's schon los. Also da mal zu googeln tut ja auch nicht weh, man könnte sich da mal informieren und so, und das ist eigentlich echt schön, weil man vielleicht nochmal zu einem genaueren Eindruck kommt. Da geht es nicht immer um den typischen Effekt von du willst jemanden nicht verletzen, das ist auch wichtig, aber ich merke, das ist auch immer so ein Vorwurf, ne, von Leuten, dass man sagt, ja, also die ganzen Buchstaben, ich verstehe das alles nicht und so. Und dann eher mal eine Offenheit zu haben und zu sagen, ja, ich guck mal. Und es verändert sich, es ist ja auch nicht festgelegt, sondern man versucht an der Stelle auszudrücken, was eine Lebenswirklichkeit ist. In diesem Sinne will ich auch nochmal betonen, wenn du sagst, es ist eine Fähigkeit, es ist nichts, wo du sagst, das habe ich erlernt sozusagen, sondern Fähigkeit meinst du eine innere, natürliche Fähigkeit, die
genau.
auch deine Sexualität beschreibt im Außen sozusagen. Ne? Mhm. Okay, da kommen wir auch irgendwie schon fast zu einer Sache, die wir gleich auch nochmal kurz beschreiben müssen, weil fast hätte diese Folge internalisierte Homophobie geheißen. Und als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich gemerkt, nee, das nenne ich jetzt nicht so, weil es mittlerweile auch da schon in der Begrifflichkeit eine Veränderung gibt. Denn mittlerweile sagt man nicht mehr Homophobie an den unterschiedlichen Stellen, sondern eher Negativität oder Queerfeindlichkeit. Egal, ob es jetzt internalisiert ist oder eine Queerfeindlichkeit gesellschaftlich, die festgestellt wird oder strukturell. Weil Homophobie das Wort Phobie drin hat, was den Anschein gibt, dass man da nichts gegen tun kann, weil es zu den Ängsten gehört, wie zum Beispiel eine Art Angst vor Höhen oder so oder Angst vor Spinnen, die natürlich kann man da auch was gegen tun oder so, aber die einfach so auftritt. Man versucht mit dem Stichwort Queerfeindlichkeit oder Queernegativität, dass es nicht so polarisierend, dann eher nochmal anzudeuten, es hat was mit einem eigenen Prozess zu tun und es ist eher etwas, was ich in mich hineinnehme an irgendeiner Stelle oder mit anderen Worten, so bin ich geprägt und das kann ich tatsächlich unkompliziert, manchmal aber auch wirklich, und das betrifft gerade queere Menschen, ja, mit Hilfe von guten Beratungen, guten Therapien verändern. Und das dauert auch nicht Jahre in der Regel, aber da kommen wir gleich noch zu.
Genau, ich finde auch diese Öffnung, das Wort queer zu benutzen und nicht nur Homo-Feindlichkeit oder Homo-Negativität ganz wichtig, weil ich mich zum Beispiel in vielen Diskursen gar nicht wiederfinde, wenn nicht von queer oder B-Plus-Sexualität gesprochen wird. Und auch die Lebenswirklichkeiten einfach nochmal viel diverser und differenzierter und komplexer sein können.
Ja.
Da kommen wir vielleicht später auch nochmal hin. Als ich irgendwie mir über dieses Thema Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das gerade als B-Mensch auch nochmal super viele Verschränkungen gibt und nochmal eigene Themen und Fragestellungen, mit denen man konfrontiert ist, die in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung homosexuelle Menschen zum Beispiel nicht haben. Mhm. Und dieses ganze Thema geschlechtliche Identität ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, die nochmal ganz andere Themen mitbringt und andere Diskriminierungsformen und so weiter und so fort. Mhm. Deshalb finde ich das sehr gut, dass die Folge so heißt und nicht anders.
Yes. Meine Einstiegsfrage zum Thema an dich ist, bist du stolz, queer zu sein?
Ja. das hätte ich vor ein paar Jahren noch anders gesagt. Mhm. Denn ich finde diesen Begriff Stolz sehr spannend. Mhm. Und bin da selbst einen langen Weg mitgegangen. In dieser christlichen Prägung, wo ich herkomme, ist Stolz immer was Negatives gewesen und du darfst nicht stolz sein, du musst demütig sein, dich hinten anstellen und so weiter und so fort. Und hab den dann irgendwann für mich so ein bisschen neu und wiederentdeckt. Also alleine durch das Thema Pride und den Pride-Monat Juni und dann irgendwie zu merken, gerade in all den Vorurteilen, die es gibt oder in den Themen, die mich selbst beschäftigt haben und wo ich mit meiner Sexualität gestruggelt habe, dass es sehr empowernd sein kann, tatsächlich zu sagen, ja, ich bin stolz drauf. Und ich kann das tatsächlich heute auch ganz ehrlich sagen, weil ich sage, ich bin das und ich würde es gar nicht mehr ändern wollen. Mhm. Das hätte ich früher auf jeden Fall anders gesagt und konnte gar nicht stolz darauf sein. Und es gehört für mich eher in die Kategorie gesundes Selbstbewusstsein und nicht in die Kategorie egoistisch zu sein oder sich über andere erheben zu wollen.
Ja, und da sind wir schon bei einem ersten riesen Vorurteil. Die Folge kommt raus und dann haben wir einen ganzen Monat Pride Month gefeiert, du hast gerade gesagt. Und oft ist ja so diese Frage, wenn queere Menschen ein normales Leben haben wollen oder ein Leben haben wollen, was gleichberechtigt ist oder so, braucht es denn einen ganzen Monat, wo man ständig Fahnen schwenkt und wo man viel Regenbogen-Content hat oder wo man auf CSDs geht, die abgefahren sind und bunt und Glitzer und schillernd und leuchtend und Stereotype umherfliegen. Braucht es das, wenn man diese Normalität wird, was würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht und ich bin auch ein großer Fan davon, als Ziel zu haben, dass wir eine Normalität haben und gar nicht mehr irgendwie das so sehr ins Thema, in den Fokus rücken müssen oder dass vielleicht irgendwann Coming Out tatsächlich unnötig ist sozusagen, weil es gar nicht erwartet wird, dass man hetero, cis ist. Aber wenn wir uns die Gesellschaft angucken und die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen, dann sind wir da faktisch nicht. Also alleine statistisch, das.
Sag mal eben, was ist hetero cis?
Achso, ja, hetero, das bedeutet, dass du auf das andere oder ein anderes Geschlecht stehst. Und cis bedeutet, dass du dich dem Geschlecht zuordnest und damit identifizierst, welches auch in deiner Geburtsurkunde steht. Mhm. Genau. Und genau, natürlich ist die Wunschvorstellung von vielen queeren Menschen, dass das alles gar nicht mehr so wichtige Kategorien sind. Mhm. Das ist ja auch ein Ansatz von queeren Konzepten zu sagen, wir wollen das dekonstruieren und wir wollen, dass es ein gewisses Egal-Level eigentlich hat. Zumindest ist es ein Aspekt vom Queer-Sein. Und ich würde aber sagen, genau, wie gesagt, in der Lebensrealität spiegelt sich das gar nicht wieder. Mhm. Und im Pride Month zeigt sich für mich eben, dass es noch nicht normal ist. Und ich glaube, wir brauchen Sichtbarkeit, um zur Normalität zu kommen. Also ich glaube, erst wenn in Filmen und Serien zum Beispiel auch queere Menschen gezeigt werden oder es den Pride-Monat gibt und immer mehr Menschen mitfeiern, dass das irgendwann so sehr in unsere gesamtgesellschaftliche Lebensrealität eingeflochten ist, dass man diese Diskussion zum Beispiel brauchen wir das überhaupt gar nicht mehr führen muss. Ich weiß nicht, ob wir jemals dahin kommen, aber ich finde, wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Und alle anderen 11 Monate sind für queere Menschen meistens hart genug, weil es sehr viel in diesen klassischen Rollenbildern gedacht wird. Und dann finde ich, einen Monat lang das feiern zu können, unglaublich belebend. Mhm. Ich war letztes Jahr tatsächlich das erste Mal auf einem Pride. Mhm. In Köln direkt. Ich habe mir direkt den größten in Deutschland dann ausgesucht. ist mir dann erst aufgefallen, als ich da war und die gesamte Stadt.
Echt jetzt? Mhm. Ach,
okay. Also es war mir gar nicht so bewusst irgendwie. Es hatte sich angeboten, genau. Und war dann da ganz schön begeistert, dass mehr Menschen zu Gast in der Stadt waren an dem Wochenende, als Menschen in Köln leben. Das fand ich ganz schön krass. Und habe da tatsächlich auch nochmal dieses meine Queerness feiern kennengelernt. Also irgendwie zu wissen, hier sind jetzt gerade mehr queere Menschen als nicht queere Menschen. Und dieses Gefühl oder diese Erfahrung hat man sonst im Alltag gerne. Mhm. Genau, also ich habe das als sehr empowernd erlebt und würde das nicht missen wollen.
Cool. Ja, da teilen wir auch tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Ich war nämlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort und auch zum allerersten Mal auf dem CSD.
Letztes Jahr erst? Mhm. Ach krass.
Mhm. Ich hatte vorher nach dem Coming Out immer mal auch so Einladungen, aber das gehört auch zu meinem inneren Prozess, dass ich, und das hat viel auch mit internalisierter Queerfeindlichkeit zu tun, kommen wir gleich noch zu, dass ich das vorher ja nicht konnte, klingt so krass, ich konnte schon, aber es hat mich Überwindung gekostet so. Und das da würden viele Leute von außen sagen, hä, wieso und so kennen sie mich doch gar nicht und so. Aber da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal zu, warum das in einem nochmal ein anderer Prozess ist. Aber um die Frage zu beantworten, kann man und sollte man stolz sein oder so, würde ich gerne allen Kritikern sagen, es geht um die simple Sache, dass ich für mich selber einen Moment erlebe, wo ich feststelle, ich bin gut, so wie ich bin. Also das ist eigentlich eine Art nach sichtbar machen nach außen. Und dann gibt es über das wie das gefeiert wird, wie das kommuniziert wird, auch ganz viele Momente, wo man auch kritisch drauf gucken kann. Das wird ja immer auch beim CSD diskutiert. Welche Gruppen wie mitlaufen und so, das ist nochmal eine ganz andere detaillierte Frage. Aber die Grundidee auch von so einem CSD ist ja zu sagen, wir sind eine Minderheit in der Gesellschaft, das schon seit Jahrtausenden. Uns ist wichtig, dass wir gesehen werden und wir wollen auch gerne einmal zeigen, dass wir uns als normal empfinden, würden uns das auch von euch allen anderen wünschen, auch wenn wir nicht die Norm sind, so sag ich das immer, ne? Also wir sind normal, aber nicht die Norm, das heißt, wir sind irgendwie eine Minderheit und ja, also glaube ich, verändern wird sich das nie, also so, ne? Und trotzdem ist das tatsächlich eins der wichtigen Punkte, dass das so ein Schritt ist und dass das auch so gefeiert wird und dass man das vielleicht auch ein bisschen pusht, hat was damit zu tun, dass auch viele queere Menschen einen inneren Prozess haben, wo sie, obwohl sie geoutet sind und obwohl sie vielleicht feiern, immer noch spüren, dass sie sich selbst nicht annehmen können und dass sie mit ihrer Sexualität strugglen und ringen, kann man sagen, und kämpfen und auch da nicht ermutigt werden. Deswegen hast du gerade gesagt, es ist gut, wenn es vorkommt in Serien und so weiter. Ganz aktuell, das ist leider keine Zahl, die ich jetzt mit Quellen belegen kann, weil ich bin an einer Werbung vorbeigelaufen von einer Marke, wo im Pride Month eben gesagt wird, die gibt ja viele Firmen, die dann da werben wollen und so, dass 66% aller queeren Pärchen in Deutschland sich nicht trauen, auf offener Straße Händchen zu halten. So, das ist ein kleiner Aspekt davon. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass sie in einer Stadt leben würden oder in einem Umfeld, wo das grundsätzlich schwierig ist. Das ist die Queerfeindlichkeit, die es gibt in unserer Gesellschaft, das hat auch was damit zu tun, dass es eine internalisierte Queerfeindlichkeit gibt, das heißt, oder Queernegativität, das heißt, dass es auch Prozesse in uns sind. Und das ist eigentlich das, worüber ich heute gerne mit dir reden will. Deswegen müssen wir nochmal kurz klären, internalisiert heißt also, ich habe gelernt in meinem Leben an irgendeiner Stelle, wenn du Händchen hältst, als Mann mit einem Mann, als Frau mit einer Frau oder als queere Person, die sagt, naja, das könnte ja aber auch anders sein oder so, dann empfindest du dich als so außergewöhnlich, dass du fast das Gefühl hast, das geht nicht, oder du hast das Gefühl, das geht nicht, negierst das und deswegen ist es für dich eine Überwindung zu sagen, ja, ich zeige das so. Und meine Erfahrung ist auch, dass das natürlich so besonders ist, dass du immer noch viele Blicke kassierst oder erlebst oder spürst, die das dir auch nochmal vor Augen halten, dass das einfach nicht die Norm ist. Und da reden wir auch noch über ein Wort und vielleicht ist es das Letzte, was wir hier nochmal reinschmeißen, aber das ist schon wichtig bei dem Thema. Es gibt, wenn man sich über Queer-Negativität unterhält, dass die Bezeichnung dafür, dass eine gewisse Mehrheit irgendwie die Gesellschaft und das öffentliche Bild prägt, und das bezeichnet man als heteronormativ. Das heißt, die Norm und die Mehrheit lebt in einem heterosexuellen, heteronormalen Zusammenhang und so. Und deswegen ist es von unserer Prägung her auch so, dass es natürlich erstmal wahrgenommen wird als außergewöhnlich. So, ne? Ja, und in diesem ganzen Zusammenhang findet das alles statt, und internalisiert heißt eben, ich spüre diese Prägung schon ab dem Säuglingsalter und merke, dass ich in bestimmten Formen aufwachse, die ich irgendwie erfüllen soll, oder Strukturen oder Beziehungen. Und jetzt stelle ich aber irgendwann fest, das ist bei mir aber anders. So. Und deswegen brauche ich Menschen, die sagen, hey, sei stolz darauf, dass du anders bist. Das ist auch normal. So, ne? Auch wenn du einer von 10 bist oder was auch immer. So, ne? So, das will ich mal ganz kurz erklären. Internalisiert heißt ja aber auch, wir reden über einen Prozess, der in uns läuft. Und du hast gesagt, ja, bin ich bereit dazu, was zu erzählen. Wo gibt's das in deinem Leben, internalisierte Queer-Negativität?
Puh, ganz schön große Frage. Ich glaube, das gibt's an ganz vielen Stellen. Oh, ich überlege gerade, wo ich ansetzen möchte. Ich glaube, ich gehe einmal kurz chronologisch, biografisch, Mini-Abriss durch, weil ich glaube, da wird ganz viel deutlich. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich in einem freikirchlichen, christlichen Kontext aufgewachsen bin, familiär und in einer Gemeinde, und überhaupt mein Großteil des sozialen Umfelds eigentlich sich da abgespielt hat. Mhm. Und es war eigentlich immer so der Lebensmittelpunkt auch unserer Familie und ist es eigentlich bis heute. Mhm. Mit meiner Berufswahl natürlich auf einem anderen Level heute nochmal. Genau. Und ich habe dann als Teenager oder so kurz vor Teenageralter mit 11 Jahren das erste Mal irgendwie gemerkt, oh hoppla, vielleicht bin ich irgendwie anders oder irgendwie ist da was, was ich noch nicht einordnen kann. Und wenn ich zurückdenke, finde ich das unglaublich krass, aber ich hatte tatsächlich keine Worte und Kategorien dafür. Also ich hatte schon mal mitbekommen, dass es irgendwie Männer gibt, die Händchen halten oder zusammen sind oder so. Und dass das auch irgendwie negativ bewertet wird, das hatte ich schon mal mitbekommen. Ich erinnere mich auch an ein, zwei Gespräche, wo das mal Thema war, dass irgendwie Leute gesagt haben, ich verstehe das gar nicht, ich habe gar kein Bedürfnis danach, wieso sollte man denn als Mann mit einem Mann zusammen sein und so. Und irgendwie hatte ich da schon immer so ein Störgefühl als Kind, aber das hätte ich damals nie benennen können. Und als Teenager oder eben kurz davor hatte ich dann tatsächlich kein Wort dafür. Also ich hätte damals nicht sagen können, vielleicht bin ich queer, sondern das hat Jahre gedauert. Und ganz viel Zeit, um mich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen. Und ich bin ja Gott sei Dank in Zeiten des Internets aufgewachsen und habe dann, ich glaube, eine meiner ersten Suchanfragen war, kann man sich als Junge in einen Jungen verlieben oder sowas? Ach, okay. Weil ich gar nicht irgendwie schwul oder homosexuell oder was auch immer hätte eingeben können, weil ich das nicht hatte, diese Kategorie. In meinem gesamten Umfeld gab es das auch. Also augenscheinlich nicht. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie Freunde der Familie, die offen queer leben würden oder so. Genau, also das gab es in meiner Lebensrealität nicht. Und dadurch ist von Anfang an bei mir der Eindruck entstanden, ich bin jetzt anders und falsch und passt da nicht rein. Und das hat sich dann sehr lange durchgezogen. Ich habe mich dann eben damit auseinandergesetzt. Es hat auch Jahre gedauert für mich, da irgendwie selbst ein Standing zu entwickeln und überhaupt auch, also auch für mich zu dem Label bisexuell zu kommen, das hat dann nochmal Jahre gedauert. Genau. Und ich habe da gemerkt, dass diese Prägung und dieses Umfeld, das war sozusagen nicht darauf ausgelegt, dass da ein queeres Kind auf einmal aufwächst. Und sich alle gefragt haben, wo kommt jetzt auf einmal diese Queerness her? So, das gibt's bei uns doch gar nicht. Genau, und dieses Anderssein und nicht reinpassen, das war dann ganz lange ein Lebensgefühl. Rückblickend merke ich dann auch, dass als Teenager hat man ja sowieso viele Fragen, wer bin ich eigentlich, Identität und Schwierigkeiten, Krisen und sich selbst finden und so weiter und so fort. Und ich habe den Eindruck, dass das bei mir aber schon auch nochmal dann mit diesem Thema auf einem anderen Level war, dass ich ganz wenig Selbstbewusstsein zum Beispiel hatte, weil ich immer Angst hatte, vielleicht entdeckt jemand, dass ich queer bin. Mhm. Oder wenn dann in der Schule irgendwelche Witze gemacht wurden oder so. Mhm. Es gab dann auch recht schnell Gerüchte, dass ich irgendwie queer sein könnte. Ja. Das war natürlich dann auch nicht so einfach, genau. Und da merke ich irgendwie, dieses Umfeld hat das nicht auf dem Schirm gehabt und nicht ermöglicht, da offen drüber zu sprechen. Mhm. Und der Weg war dann sehr lang. Inzwischen stehe ich da an einem ganz anderen Punkt. Aber vor allem die letzten Jahre ist da auch noch mal sehr viel Energie reingeflossen für mich, das neu zu denken. Mhm. Und habe gemerkt, wie viel Arbeit das ist, mhm, umzudenken, wenn man aus einer Prägung kommt. Und gerade dieses Thema, wer bin ich, und Selbstbewusstsein zu entwickeln, das sind Themen, die sich dadurch immer weiter durchziehen. Und das kann auch meiner Persönlichkeit einfach grundsätzlich erstmal entsprechen. Mhm. Und gleichzeitig erlebe ich schon auch, dass das viele queere Menschen in einer besonderen Art und Weise herausfordert, ein eigenes Standing zu entwickeln.
Was hätte dir als Schüler damals geholfen?
Mhm. Das habe ich mich auch oft gefragt. Ich glaube, in erster Linie Vorbilder. Mhm. Ich kannte ja niemanden, der queer war. Mhm. Und es gab dann im Internet irgendwie natürlich Schauspieler oder irgendwen, den du da mal findest, aber das war immer so weit weg, mhm, in meiner Wahrnehmung. Und ich hätte irgendwie jemanden gebraucht, der ja, vielleicht auch im Elternalter ist, also im Alter meiner Eltern oder irgendwie in der Schule ein paar Jahrgänge über mir oder so. Mhm. Also genau, ein Vorbild hätte mir geholfen und tatsächlich mehr Aufklärung. Also überhaupt Aufklärung, finde ich, ist im christlichen Kontext so ein Thema. Könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Ja. Aber auch gerade dann nochmal Aufklärung bezüglich Queerness. Das habe ich mir eigentlich alles selbst erarbeitet durch Recherche, mhm, und mit der Zeit dann auch Kontakt zu queeren Menschen. Mhm. Genau, und ich glaube, ich hätte auch irgendwie, und da weiß ich nicht, wie man das hätte machen sollen, aber man hätte irgendwie mir in meinem Umfeld mehr vermitteln müssen, dass ich angenommen und geliebt bin und meinen Platz habe, unabhängig davon, ob ich queer bin oder wie ich bin und wen ich liebe. Mhm. Das wurde einfach nie explizit gesagt. Und ich merke, dass das eine Riesenwunde geschlagen hat, die mich dann jahrelang beschäftigt hat, weil ich irgendwie, mhm, immer das Gefühl hatte, auf einmal bin ich ein Mensch zweiter Klasse und passe hier nicht rein. Mhm. Alleine, wenn ich zurückdenke, wie lange es gedauert hat, dass ich überhaupt darüber angefangen habe zu sprechen, ich glaube, da hätte ich irgendwie dieses Wissen gebraucht, du bist gehalten, unabhängig davon. Ja.
Mhm. Ja, das ist auch echt ein Thema, also kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, wenn wir über Glaube und so reden. Jemandem zu sagen, du bist geliebt, du bist gehalten, du bist angenommen. Ich habe eine ganz, ganz, ja, für mich noch nicht beantwortete Frage, wie das auch in Kirche und Glaube sein kann, dass man das queeren Menschen zusagt, wenn sie vielleicht noch gar nicht geoutet sind. Weil mein Grundgedanke, und vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg, aber mein Grundgedanke ist, ab dem Zeitpunkt, wo sich jemand zeigen kann und sagt, das bin ich, hat er ja auch oder sie so ein Gefühl von, jetzt wisst ihr alle, wer ich bin, und auch so ein Gefühl von, jetzt weiß ich, wer ich bin, und habe das mal so für mich ganz, auch wenn sich das noch weiterentwickeln kann. Und dann zu sagen, und jetzt spricht mir das jemand zu, ist so ein bisschen so wie, da kann ich erst wirklich vom Gegenüber das auch annehmen, weißt du? Weil ich nämlich auch gedacht habe, ja, hätte es mir geholfen, wenn ich in irgendeiner Predigt gehört hätte, du bist ganz und du bist bedingungslos geliebt. Und oft hätte es mir eben nicht geholfen, mhm, weil ich das Gefühl habe, ihr wisst ja noch gar nicht, wer ich wirklich bin. So, ne? In meiner Geschichte ist es halt auch viel so unbewusst gewesen, und da reden wir auch über internalisierte Queer-Negativität, dass ich konnte das gar nicht so reflektieren, so, ne? Aber das ist definitiv auch passiert. Also ich merke, ich bin zum Beispiel aufgewachsen auch mit einer Form von Comedy, darüber habe ich nachgedacht, die von Menschen gemacht wurde, wo ich heutzutage weiß, die waren gar nicht, queerfeindlich. Also die haben teilweise selber queere KollegInnen gehabt oder so, haben aber Witze gemacht zum Beispiel. Ich sag mal ein Beispiel, ich war früher ein Riesenfan von der Wochenshow und Brisco Schneider. Ich weiß nicht, ob dir das was sagst, du bist another generation. Aber es ist sowas, da haben sich damals, das haben alle gefeiert und so, ne? Und es war, da hat jemand einen sehr, sehr femininen Mann porträtiert und hat quasi auch so diese, hat das so karikiert, dass das damals irgendwie alle witzig fanden. Also es war so, irgendwie, es wurde drüber geredet, wenn ich dann in der Schule war, so, und es wurde manchmal nachgeahmt und so, ne? Und ich bin als Teenager auch, gerade mit diesen Stichwörtern, was ist Männlichkeit, was ist feminin, und dann immer direkt in Verbindung mit dem Schimpfwort schwul oder mit dem Label, das ist nicht normal, wenn man so als Typ feminin ist und so, habe ich total gehadert. So. Und ich hatte auch wirklich wenig Leute, wo ich das mal irgendwie besprechen konnte. Und diese Comedy-Form hat es tatsächlich bei mir nicht verursacht, was man vielleicht heutzutage denken könnte, dass das gefeiert wird. Das war kein Pride-Moment, sondern das war eher so, dass ich das Gefühl hatte, oh, wenn man sich öffentlich so drüber lustig machen kann, dann scheint das ja was Negatives zu sein. Das ist bei mir angekommen. Und ich fand es ganz interessant, letztens im Podcast zu hören, dass die Leute, die die Wochenshow gemacht haben, Anke Engelke zum Beispiel gesagt hat, sie würde solche Witze nicht mehr machen heutzutage. Wenn man das, also und ich habe sie so verstanden, dass sie sagen würde, weil diese Gefahr besteht, dass es so falsch verstanden werden kann. So, ne? Wenn die Gesellschaft so weit wäre, dass man sagen kann, wir feiern diese Art, ne? Also das ist wie so eine Art, wir lachen über einen bestimmten Charakter, weil er so karikiert und so außergewöhnlich ist, dass wir es feiern oder so, wäre es was anderes. Aber da ist so ein kleiner, feiner Unterschied. Und der hat, und das habe ich verstanden, ganz viel mit mir zu tun. Ne? Natürlich auch mit Gesellschaft und wie offen die Gesellschaft da ist und auch das, was du sagst, wie werde ich eigentlich geprägt? Aber das ist so in mir zum Beispiel abgegangen, dass ich gemerkt habe, ich habe da so mit gehadert. Also jedes Mal, wenn ich auf irgendwelchen Freizeiten war oder wenn ich eingeladen wurde, komm, wir spielen heute Fußball oder der Jonas feiert seinen Kindergeburtstag, wir gehen aufs Superfeld, war für mich echt so, nicht so, okay, kann ich jetzt halt mitmachen, sondern für mich war immer direkt der Druck da, du magst Fußball nicht so gerne, du spielst auch nicht gerne, spielst auch offensichtlich nicht gut, weil ich es nicht viel mache, ergo, alle könnten denken, du bist nicht normal, weil ein richtiger Junge spielt doch Fußball. Also sind solche Themen sogar, die mich da total haben hadern lassen. Und das hat in mir geprägt, sozusagen, das, was ich bin, ist nicht normal. Also ich habe das in einer Podcast-Folge zu meinem Outing auch schon gesagt, dass ich das selten von Leuten so direkt gehört habe. Und ich habe nochmal mehr verstanden, ja klar, weil ich mich auch da kaum Leuten geöffnet habe. Dass ich normal bin und geliebt bin und angenommen. Aber die anderen Momente, die gab es ja, wo ich internalisiert quasi habe oder gelernt habe, nee, das ist nicht normal und es ist auch negativ. So. Und habe so einen inneren Queerfeind entwickelt. So wie so eine Stimme, die in mir sagt, Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich auch nach meinem Coming Out üben musste, den Satz zu sagen, ich bin schwul.
Oh ja.
Und es ist immer noch, wenn ich das sage, auch in so einem Podcast und weiß, es wird jetzt irgendwann ausgestellt, ist immer noch so ein Moment von, ne, also glaubt man vielleicht nicht, aber das ist, ich empfinde mich immer noch mutig dabei, wenn ich das sage, so, ne, genau, kennst du das auch?
Total, also in fast allem, was du gerade gesagt hast, kann ich mich wiederfinden. Und ich erlebe das tatsächlich so, wenn ich den Satz sage, ich bin bisexuell, dass ich inzwischen eher auch so eine Freude darüber habe, dass ich an diesem Punkt bin, das so sagen zu können, auch wenn ein Mikro vor mir steht, weil das einfach so lange anders war. Also es ist ja positiv besetzt, aber bei mir ist immer der Gedanke, das könnte jetzt jemandem zu viel sein. Also es könnte jemanden nerven, dass jetzt schon wieder dieses queere Thema auf den Tisch kommt. Und muss das denn immer so präsent sein? Und muss mir das denn ins Gesicht gesagt werden und so? Wo ich sagen würde, ja. Also wir sprechen über andere Sachen auch. Und auch andere Menschen sprechen über ihre Beziehungen und erzählen ganz normal, dass sie das Wochenende mit ihrer Freundin zum Beispiel verbracht haben oder was auch immer. Das möchte ich auch können. Und dafür braucht es irgendwie manchmal diese Information. Genau. Und da merke ich dann auf einmal, ah, okay, da ist irgendwie auch dieses Verständnis in mir, meine Sexualität ist eine Belastung, nicht nur für mich, sondern eben vor allem für die Menschen um mich herum. Ja. Und das hat mich auch lange Zeit geprägt, Weil ich eben auch gemerkt habe, wenn ich als Teenager FreundInnen davon erzählt habe, dass sie überfordert waren. Also die wussten gar nicht, was mache ich mit dieser Information. Und das war so ein großes Ding, dass zum Beispiel eben jemand das dann auch weiter erzählt hat. Und inzwischen verstehe ich auch total wieso. Also weil, wenn mir jemand damals so ein Geheimnis anvertraut hätte, ich glaube, ich hätte das auch nicht für mich behalten können, weil das damals so ein Riesending war.
Und trotzdem ist es nicht okay, ne?
Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Total. Ja. Also es ist gar nicht okay und
Nicht okay, weil, ich begründe es, es ist eine Grenzüberschreitung. Also es ist jemand, du vertraust dich jemanden an, weil du selber in einem Moment bist, wo du sagst, das ist für dich ein verletzliches Thema, du willst deinen Weg finden, du findest heraus, wer du bist und dieses Ringen, egal was es ist im Leben, ja, das gilt für alles, braucht einen Schutzraum und den quasi bei jemandem dann so zu öffnen, dass man sagt, ich erzähle es weiter. Vielleicht auch mit dem Inneren, das hat mich so auch selber herausgefordert, das musste ich weitererzählen oder so. Das ist nicht in Ordnung.
Ja, da stimme ich dir total zu.
Okay. Aber du warst gerade am Erzählen, ja, du kennst das auch.
Genau, also ich kenne das auch, dass ich dann irgendwie gemerkt habe in meinem FreundInnen-Kontext oder auch familiären Kontext, das löst irgendwie Konflikte aus und Leute wissen nicht, damit umzugehen oder Leute sagen mir dann auch, behalt das mal lieber für dich, weil das könnte ja irgendwie schwierig werden für dich oder auch eben für Menschen um dich herum. Weshalb dann eben für mich dieses Coming out oder einfach zu sagen, ich bin bisexuell oder in einer queeren Partnerschaft aufzutreten, immer diesen Beigeschmack hat von, wird jetzt schwer und nicht nur für mich. Mhm. Und denkt da sehr stark dann eben die anderen Menschen mit und erst im zweiten Schritt mich selbst. Mhm. Und das, genau, habe ich auch gemerkt, dass das ein großes Thema ist.
Und eigentlich, sorry, ich muss mal kommentieren, ich finde, es ist eigentlich auch ein ich wollte gerade sagen No-Go, aber es ist so schade, dass es immer so ein Angang ist und dass man sich solche Gedanken machen muss. Und ja, erstmal ist auch das, es ist auch ein Angang, weil es eben wirklich irgendwie nicht ein Mehrheitsphänomen ist sozusagen, aber dass man an so einer Stelle nicht frei sein kann, sondern irgendwie sich Gedanken macht, was das mit den anderen macht. Das ist schon eigentlich zu viel.
Und es hat mich so lange gekostet, um zu verstehen, dass nicht ich mit meiner Sexualität die Belastung bin, sondern dass wir als Gesellschaft damit überfordert sind. Das ist eine Belastung. Ja. Und was das dann für alles für Konsequenzen hat. Aber das ist das Problem. Also ich bin nicht die Ursache.
Ja.
Ich führe vielleicht durch mein Leben und durch mein Coming Out sozusagen Leute dahin, dass sie merken, damit müsste ich mich mal auseinandersetzen oder ich kenne das noch nicht und das fordert heraus, das verstehe ich alles, aber ich bin nicht das Problem. Aber alleine das sagen zu können, das hätte ich vor 4 Jahren noch nicht gekonnt, glaube ich.
Und das ist total schön auf den Punkt gebracht, was internalisierte Queer-Negativität ist. Du empfindest, dass du eine Belastung bist, weil das in der Gesellschaft geprägt ist und du deinternalisierst es in dem Moment, wo du für dich verstehst, ach so, es ist gesellschaftlich ein Problem oder es ist das Problem von meinem Umfeld, aber ich bin es nicht sozusagen. Mhm. Und trotzdem muss man an der Stelle sagen, das Schlimme, was auch schlimme Folgen haben kann an internalisierte Queer-Negativität, auch für queere Menschen, ist, dass diese Belastung, und man kann auch noch andere Gefühle zunehmen, Scham, depressive Phasen, Selbsthass, sowas alles. Das verursacht natürlich genau das, was wir uns alle denken können mit Menschen, obwohl sie es, eigentlich begreifen dürfen als etwas, was nicht aus ihnen heraus entsteht, so und was auch nicht richtig ist in dem Sinne, sondern was ihnen genommen werden könnte, wo sie eine Art Befreiung und Erlösung von brauchen, um dann einmal zu begreifen, das ist ja ein Problem von uns allen sozusagen, aber auch ich habe das nicht initiiert, ne? Also weil ich bin, wie ich bin, sondern ganz im Gegenteil, ich kann stolz darauf sein, dass ich bin, wer ich bin. Das ist außergewöhnlich so. Ne? Und außergewöhnlich ist an vielen Stellen echt super schön. Also und an der Stelle auch. Okay, jetzt hast du erzählt von deiner Prägung und hast auch schon ein bisschen Kirche mit reingenommen. Wie hast du, ich würde noch mal wissen wollen, deine Schulzeit erlebt in diesem Bezug von internalisierter Queer-Negativität? Weil wir haben ja gerade schon festgestellt, wir sind auch unterschiedliche Generationen. Ich erinnere mich an Momente, wo ich auf meine gelb karierte Hose angesprochen wurde und dann wurde gesagt, das trägt man als Junge nicht. So. Mhm. Und da wurde durch jemanden, der es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr weiß, dass er es gesagt hat, in mir auch allen so einen Marker gesetzt von wie. Und die Hose habe ich immer wieder angezogen und ich habe immer wieder gemerkt, jetzt, was mache ich jetzt damit? Ich fand die schön. Wenn ich sie trage, was drücke ich damit aus? Es ist so ein Symbol geworden für mich, ja, dass ich gemerkt habe, so, das hat mir die Schulzeit echt schwer gemacht. Und an der Stelle in einem sehr geringen Umfang habe ich auch so Mobbing-Erfahrungen gemacht, aber zum Glück irgendwie da nicht mit langer, wie sagt man, nicht langatmig so, sondern es waren dann so punktuelle Situationen. Das sage ich deswegen, weil ich einen großen Respekt davor habe, dass Menschen Mobbing-Erfahrungen machen über Jahre und durch viele, viele Personen. Und ich dann jetzt irgendwie sagen kann, dass ich kenne das auch, aber ich kenne das in geringem Umfang. Und naja, was ich sagen will ist, für mich war das zum Beispiel so wenn ich an Schulzeit denke, denke ich zum Beispiel an diese Situation. Ich komme als junger Schüler da an und kriege diesen Spruch und es beschäftigt mich einfach über Wochen und Monate. Und heute ärgere ich mich darüber, dass mich das so beschäftigt hat. Ne?
Ich kann da super gut andocken. Ich hatte genau die gleiche Situation, auch mit einer karierten Hose, wo ich dann ein farblich passendes T-Shirt und einen farblich passenden Schal getragen habe. Mhm. So ein Sommerschal, also so ganz dünner Stoff tatsächlich. Und also rückblickend habe ich mich auch manchmal gefragt, wieso haben meine Eltern mich so rausgelassen? Nicht, weil ich queer gelesen werden könnte, sondern weil es einfach als Fashion-Statement unglaublich, also du hast gesagt, ich bin Ästhet. Damals war ich es noch nicht anscheinend. Ja. Das kam erst später dazu. Nee, genau, also genau die Situation hatte ich auch, dass mir gesagt wurde, ja, bist du schwul oder was, wenn du so rumläufst. Mhm. Und also diese konkreten Situationen gibt es auch und die sind mir bis heute präsent, obwohl das 11 Jahre her ist. Mhm. Und die Schulzeit war bei mir auch echt eine, also wirklich die turbulenteste Zeit meines Lebens gefühlt. Und in meiner Schulsituation auch echt belastend. Also erstmal gab es kaum queere Menschen an meiner Schule, die geoutet waren. Mhm. Ich war auch auf einer katholischen Schule, wodurch viele christlich sozialisierte Menschen dort waren. Und ich habe gemerkt, da war tatsächlich dann irgendwie nicht so diese ganz ganz drastische, aggressive Queerfeindlichkeit irgendwie im Sinne von, ich wurde zusammengeschlagen oder so. Ich habe noch nie was an körperlicher Gewalt dazu erlebt oder so. Mhm. Aber eher so dieses unterschwellige, subtile, dass man schwul als Beleidigung benutzt oder dass man sagt, der Schal sieht cool aus, wieso machst du das? Oder dass eben, ja, das immer so als weniger wertvoll oder weniger gut und irgendwie pervers und dreckig transportiert wurde. Nie explizit, aber durch Witze und so dann doch. Ja. Und das fand ich ganz spannend, dass so dieses, also vor allem, wie sich das dann entwickelt hat, weil je älter wir wurden als Jahrgang sozusagen, mit denen ich natürlich am meisten zu tun hatte, desto mehr hat sich das eben entwickelt, dass Leute gemerkt haben, ich komme irgendwie aus dieser Prägung heraus, dass wir Witze darüber machen, aber es ist gar nicht cool. Mhm. Also ich habe auch bis heute einen Freundeskreis aus meiner Schulzeit, Grüße gehen raus, die mich dann auch unglaublich viel unterstützt haben. Also einzelne Personen in einem unglaublichen Maße, aber auch die ganze Gruppe irgendwie, dass das inzwischen auch, also es war dann irgendwann Normalität und gar kein Thema mehr so. Ich habe jetzt auch nicht mit allen einzeln mal darüber gesprochen, aber in der Schulzeit gab es halt diese Witze und irgendwann hat das dann aufgehört und sich weiterentwickelt, weil sie vielleicht auch erlebt haben, ah stimmt, da gibt es ja konkrete Menschen und es ist gar nicht cool, die zu beleidigen. Eine Situation, die mich dann noch sehr geprägt hat in der Schulzeit, war tatsächlich in meinem Jahrgang dann ein Outing, also kein selbstgewähltes Coming-out, sondern ein Fremdouting. Da wurde ein Mitschüler fremd geoutet, indem eine Memo weitergeschickt wurde, die vertraulich war, wo sehr, ja, also sagen wir mal, die Memo war nicht für viele Ohren bestimmt. Okay. Tatsächlich hat es dann richtig Wellen geschlagen. Der kam ein paar Tage nicht zur Schule und du konntest zu anderen Klassen an anderen Schulen gehen und alle wussten von dieser Memo. Also gefühlt die ganze Stadt hatte diese Memo gehört.
Oh nein.
So auf dem Level und das hat mich natürlich dann auch nochmal verängstigt, dass ich dachte, so wird damit umgegangen. Und dann war halt nochmal irgendwie so eine Vorsicht da von allen, dass niemand als schwul gelten wollte und irgendwie, ja, also eine echt tragische Geschichte, finde ich. Finde es unglaublich, dass Teenager so miteinander umgehen. Genau, und das hat mich natürlich auch geprägt, dass ich dachte, okay, auch hier ist es irgendwie kein sicherer Rahmen. Und ich hatte immer diese Angst, die Leute könnten entdecken, dass ich queer bin. Es gab dann auch irgendwann mal Gerüchte darüber, dass ich queer sein könnte. Also sowieso, weil ich eher ein sensibles Kind war und dann immer in diese Kategorie Memme und so gefallen bin. Und dann später gab es eben auch Gerüchte, dass ich einen Freund hätte, was dann auch stimmte. Also da sind einfach, ich sag mal, Informationen durchgesickert. Genau, und das hat mich tierisch gestresst. Also ich hatte auch richtig Angst, in die Schule zu gehen, weil ich immer das Gefühl hatte, entdeckt zu werden.
Ja.
Und obwohl das Umfeld im Rückblick gar nicht mich irgendwie jetzt da so aktiv diskriminiert hätte, hat der Umgang mir suggeriert, du hast keinen Platz. Genau. Und ich glaube, dass genau das das Spannende ist, das Subtile und nicht Explizite, sondern das, was so unterschwellig durchkommt oder durchs Verhalten, dass das oft viel lauter spricht. Und da bin ich gedanklich dann auch wieder beim Kirchenkontext, weil ich auch irgendwie zurückgedacht habe und ich habe da auch mit einer Freundin gesprochen, die in meiner Heimatgemeinde mit mir aufgewachsen ist. Und wir haben gemerkt, wir haben keine Predigt oder Situation im Teamkreis oder so, wo mal irgendwie gesagt wurde, queere Menschen kommen in die Hölle oder man muss als Mann eine Frau heiraten oder so. Also es gab nie dieses Level, aber dadurch, dass eigentlich alle Menschen in der Gemeinde halt irgendwie in Heteropartnerschaften waren und Familien großgezogen haben, war das trotzdem irgendwie klar, dass das keinen Platz hat.
Ja.
Und wenn dann in der Predigt gesagt wurde, du bist bedingungslos geliebt, kam bei mir immer an, du nicht.
Ja.
Alle, aber du nicht. Und es gibt eigentlich doch eine Bedingung, nämlich du musst reinpassen. Und diese Angst, dieses Umfeld zu verlieren, war dann eben immens.
Ja, oh, ja, ja. Ich, bei jedem zweiten Satz möchte ich irgendwie dazwischen gehen, kommentieren. ich habe gemerkt, mir ist wichtig, auch für diese Folge genau das nochmal zu besprechen. Und ich finde es ganz cool, dass du das auch so beschreibst, dass es, weil ich das so auch in meiner Geschichte kenne, sagen kann, ja, ich würde es so formulieren, zum Glück habe ich niemanden erlebt, der mir das ganz direkt ins Gesicht gesagt hat. Ich glaube, dass das auch, je nachdem, was für eine Phase oder ja auch Situation du bist, unter Umständen auch dann heftig verletzend oder so, dass jemand sagt, du bist schwul und es ist nicht gut oder du bist bisexuell und das ist Sünde oder so. Ja, also ich glaube, das ist schlimm, eine schlimme Erfahrung. Aber auch das Subtile ist so eine, also das, warum wir da heute drüber reden, ist eine Botschaft, die gesprochen wird durch Sätze und Witze und auch Situationen, die leider natürlich den Leuten nicht bewusst sind, aber auch dadurch, dass sie nicht bewusst sind, wabern können und bei Menschen etwas machen. Und ich finde es super gut, dass heute da eine Sensibilität für entsteht, aber das ist für mich auch der Übergang vielleicht von unserer gemeinsamen Schulzeit, also nicht gemeinsam, aber unserer Schulzeiterfahrung, wo wir gemeinsam irgendwie auch Queer-Negativität erlebt haben, hin zu heute, dass ich mich gefragt habe, was ist denn noch übrig geblieben? Und ich weiß, dass es immer noch an Schulen so ist, dass schwul, ich sag's jetzt mal mit dem Wort, ein Schimpfwort ist. So, ne? Und ich an dieser Stelle einfach zum Beispiel alle LehrerInnen, die das hören, bitten würde, achtet darauf, ihr seid so viele Zeit mit euren SchülerInnen zusammen oder auch alle Menschen, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten, ja, achtet darauf. Es braucht manchmal nicht viel, aber wenn jemand sowas sagt oder so, kurz zu kommentieren, zu sagen, schwul ist doch kein Schimpfwort, das würde mir schon reichen, so, ja, also zu sagen, ich versuche die Norm so anzupassen, zu sagen, nee, Leute, das geht nicht, also das ist kein Schimpfwort, sozusagen, ja, Blödmann ist ein Schimpfwort, so, aber da finde ich, wäre so vielen noch nicht geouteten queeren SchülerInnen geholfen, die es statistisch gesehen an euren Schulen und in euren Gruppen gibt und so. Und die vielleicht dann einfach von jemandem nochmal hören, dass das nicht gehen würde. So, ne? Und das ist für mich auch etwas, was so den Übergang schafft zur heutigen Zeit, wo ich mich zum Beispiel gefragt habe, wo erlebe ich das eigentlich heute noch? So. Und es ist nun mal einfach auch Sprache. Also, dass ich zum Beispiel merke, heutzutage gibt es Leute, die mich kennen, die mich schätzen, von denen ich sogar weiß, die haben kein Problem mit meiner sexuellen Orientierung, die nehmen mich an, die würden sich auch für mich einsetzen, und doch gibt es Situationen mit ihnen, wo sie, ich weiß nicht, ob das ein Austesten ist, es fühlt sich manchmal so an, aber sowas sagen wie, oh, das ist ja jetzt immer super Stereotyp von dir, so, ne? Mhm. Also sowas wie, ich trinke Aperol und sie empfinden, dass sie das nochmal eben kommentieren. Und ich weiß, dass sie es nicht böse meinen. Und ich gehe an der Stelle auch nicht rein und sage, du kannst das bitte lassen, weil das ist ein Vorurteil und das ist ja doof und so. Weil natürlich gibt's das in irgendeiner Form auch als Stereotyp nicht umsonst sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses drauf angesprochen werden sich da verbindet mit meiner eigenen internalisierten Queer-Negativität. Mhm. Das ist ein unangenehmes Gefühl so. Also du machst mich aufgrund eines Stereotyps, was du in der Gesellschaft bist, nochmal drauf aufmerksam, siehste, du bist nämlich schwul, so, ne? Und ja, ich finde, die Linie ist fein von, dass man da vielleicht selber auch manchmal irgendwie einen Joke draus macht. Also ich mache das auch. Ich sage zum Beispiel manchmal so, wenn jemand so nach Worten sucht, sagt so, boah, an der Stelle, da bist du ja jetzt ganz schön, und jemand will vielleicht sagen, mutig oder so. Und ich sage dann aus Scherz, ne, schwul. Mhm. Und dann lachen alle und so. Dann merke ich, das ist für mich okay, weil ich das von mir aus gesagt habe. So. Aber wenn jemand zu mir hingeht und sagt, Aperol trinken ist aber besonders schwul oder so, dann hat das wieder diese Erinnerung an diese ganzen Zeiten. Und dieses Bewusstsein, ich würde mir das wünschen von Leuten, und ich merke, es fällt mir schon schwer, das hier zu sagen, aber ich finde es nicht zu viel verlangt. Ich finde es echt nicht zu viel verlangt.
Ich finde eigentlich, das ist das Minimum. Ja. Und ich finde, es ist auch super faszinierend, wenn jetzt solche Witze gemacht werden oder andere Menschen meine Sexualität in welchem Kontext auch immer thematisieren, erachten das alle als okay. Obwohl es ja für mich, also ich will nicht immer damit konfrontiert sein, dass ich ja queer und anders sei. Das wird oft überbetont. Und gleichzeitig wird dann aber gesagt, dass sobald ich irgendwie mal über was ein queeres Thema spreche oder Diskriminierung irgendwie darauf hinweise oder etwas Stereotypes tue oder anziehe oder was auch immer, dass dann sofort gesagt wird, ja, du musst es uns ja aber auch nicht ins Gesicht reiben.
Ja, ja,
und ich habe den Eindruck, sobald ich es thematisiere, ist es nicht fein. Sobald es jemand anderes thematisiert, muss ich mich damit auseinandersetzen. Das finde ich irgendwie schwierig. Und wünsche mir da auch nochmal, also alle sprechen ja davon, ja, wir wünschen uns doch eigentlich Normalität. Mhm. Ja, dann lebt es auch vor. Mhm. Was ich noch spannend finde ist, und das merke ich eben auch, du hast gefragt, was ist davon noch übrig sozusagen von dieser Queer-Negativität? Und da habe ich zwei Aspekte zu. Der erste Aspekt ist, es verbindet sich ja immer die konkrete Erfahrung mit der inneren Queer-Negativität. Mhm. Also man hat diese Erfahrungen früher gemacht und hat seine Haltung dazu versucht, vielleicht auch irgendwie dagegen anzukämpfen und sich auch queer zu zeigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich mit meinem damaligen Freund durch Düsseldorf gelaufen bin, wo ich mich eigentlich sehr sicher gefühlt habe, dass wir auf einem Kilometer händchenhaltend 10-mal sehr schief angeguckt oder beleidigt und angesprochen wurden. Und es dann gelassen haben. Ach, okay. Und ich habe mich eigentlich in der Großstadt erstmal sicher gefühlt. Mhm. Und das hätte ich jetzt in anderen Stadtteilen oder Städten gar nicht erst gemacht. Mhm. Und wir haben nur Händchen gehalten. Und alleine das hat so viel ausgelöst. Mhm. Und da merke ich, da verbindet sich dann eben meine innere Haltung aus meiner Prägung heraus, mit der ich umgehen muss, mit der konkreten Angst. Naja, aber ich habe es halt auch erlebt. Also und das halt in Düsseldorf. Wie ist es denn dann, wenn ich das mal auf dem Dorf mache oder nachts um 2 am Bahnhof? Mhm. So, da kommt dann auf einmal eine Angst, die ja auch begründet ist. Das finde ich irgendwie sehr beängstigend, wie real das auf einmal wird. Und das Zweite ist, was ich noch spannend finde, und das beschäftigt mich zurzeit auch sehr, diese Stereotype und das auch gerade als queerer Mann, wenn man dann etwas tut oder sich zeigt, was sozusagen nicht klassisch männlich ist, dass man dafür ganz besonders angefeindet wird. Also beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Nägel lackiere oder Make-up trage, was ich bisher nur sehr selten gemacht habe, aus Angst heraus, da merke ich dann meine innere internalisierte Queer-Negativität auch, dass ich Angst habe, irgendwie diskreditiert zu werden. Oder dass es in manchen Kontexten unangebracht ist, dass ich meine Nägel lackiert habe.
Ja.
Weil das eben nicht in dieses Männlichkeitskonzept passt. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Thema Queer-Negativität und dieses Thema Männlichkeit ganz nah beieinander liegen. Und wenn Männer sozusagen sich femininer zeigen, dass das abgewertet wird. Mhm. Und was ich spannend fand, das habe ich...
Auch bei Frauen, ne? Also auch was ja, genau. ist Weiblichkeit und...
Ja. Genau, aber was ich besonders spannend finde, und das klaue ich jetzt aus einem anderen Podcast, den ich jetzt leider nicht benennen kann, aber da wurde auch darüber gesprochen, dass dahinter ja eigentlich dann wiederum Sexismus steckt, nämlich ja. feminin ist weniger wert als maskulin.
Ja, ja, ja.
Und wenn ich da mich jetzt sozusagen diskreditiere, weil ich irgendwie mich femininer zeige, dass das dann nochmal schwieriger wird.
Ja.
Das finde ich auch nochmal spannend, dass eben diese queeren Themen eben auch nochmal darauf hindeuten, da gibt es auch noch andere Themen daneben.
Mhm.
Und das finde ich auch ganz schön schockierend, dass es immer noch so ist, dass man dann ja weniger wertvoll erscheint. Und das ist auch in meiner Denke so. Also sobald ich Make-up trage, habe ich immer sofort so ein Stressempfinden von, oh nein, jetzt bin ich angreifbar.
Mhm.
Und jetzt fordere ich auch heraus schon, dass mich jemand zusammenschlägt. Also das ist so dann irgendwie die Denkweise.
Ja. Ja. Und ich glaube auch, heutzutage passiert viel Gutes, was das angeht, dass man auch nochmal reflektiert, was steckt eigentlich, so du hast gerade gesagt, dahinter, dass nennt man intersektional, also gerade diese ganzen Ismen zusammenzudenken und zu verstehen, ach, das steckt dahinter und so. Das hilft dann bei der Erklärung und trotzdem ist es am Ende des Tages die eigene Haltung, die ich überprüfe. Ne?
Mhm.
Und auch der Wunsch von Gesamtgesellschaft, da mehr Bewusstsein für zu kriegen, aber auch, und das ist das, wo ich nochmal zum Schluss drauf kommen will, der Wunsch von queeren Menschen und das Bedürfnis von queeren Menschen, da zu heilen, so will ich das mal sagen, ja. Es gibt diese Begriffe wie Safer Space oder Safe Space, wo es einen diskriminierungsfreien oder diskriminierungsarmen Raum gibt. Mittlerweile sagt man zum Beispiel auch Safer Space, weil man weiß, selbst da, wo Menschen zusammenkommen, die Diskriminierungserfahrung gemacht haben, wird durch ihre internalisierte Queerfeindlichkeit vielleicht auch diskriminiert. Also das kann man nicht ausschließen sozusagen. Und auch da benutzt man wieder Begriffe, um zu sagen, das ist das, was jetzt gerade hier so ist sozusagen. Mhm. Ne? Und ich fände es total wichtig und schön, wenn es zum Beispiel auch in Kirche, auch in Schule Angebote gäbe, wo Menschen auch vielleicht nochmal erleben oder Momente, wo sie so ein Angenommensein wirklich zugesprochen bekommen, also ganz bewusst sozusagen. Ne? Und das braucht dann eben wirklich auch diesen Schutz, dass man sich vielleicht auch mal öffnen kann und so weiter und so fort. Deswegen ist das da. Genauso wie ich das wichtig finde, dass das einfach im Alltag passiert. So.
Mhm.
Aber da sehe ich auch eine Riesenchance drin, auch für zum Beispiel Kirche, zu sagen, wir öffnen uns und geben Leute eine Möglichkeit, da loszulassen, was an Negativität, an innerem Selbsthass da ist und so. Verstehe ich auch irgendwie als eine Wirkung von Evangelium. Verstehen nicht alle Christen in dem Kontext so, aber da arbeiten wir dran. Aber finde ich wirklich nochmal wichtig, an der Stelle das zu sagen. Das braucht auch dieses wieder Ganzsein.
Mhm. Ja. Genau, ich habe noch einen Aspekt dazu, auch gerade bei dem Stichwort heilsam oder heilwerden, Verletzungen heilen lassen. Und zwar habe ich mich auch gefragt, jetzt bei diesem ganzen Thema, was ja sozusagen von der negativen Seite herkommt, wie kann ich denn damit umgehen oder was sind denn dann Ressourcen, die ich habe? Und in den Social Media ist mir ein Begriff begegnet, und zwar Queer Joy, also queere Freude. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, also vom Konzept zu sprechen, wäre jetzt vielleicht schon zu groß, aber das meint, dass man sozusagen Teile von der queeren Identität oder wenn man queere Stereotype hat oder queere Kultur und die sich wieder zu eigen macht und darin Freude findet und daraus sozusagen Kraft ziehen kann. Also das kann zum Beispiel sein, wenn man irgendwie bestimmte Lieder von Lady Gaga singt oder beim Pride irgendwie tanzt oder irgendwie vielleicht genau in diese Erfahrung von, wenn ich jetzt als Mann irgendwie einen Rock anziehe, werde ich vielleicht eher bespuckt, als wenn ich eine Hose trage. Dann vielleicht auch mal, wenn ich mir das zutraue und mich sicher fühle, vielleicht zu sagen, und ich ziehe doch mal den Rock an. Tatsächlich bin ich heute Abend auf einer Motto-Party eingeladen und werde das erste Mal außerhalb der eigenen Wohnung einen Rock tragen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Und merke da zum Beispiel, als ich das dann, das Kostüm sozusagen das erste Mal anprobiert habe und gemerkt habe, wie cool das ist, einen Rock zu tragen, weil der so in der Luft sich dreht. Und also ich habe mich so ein bisschen im Gefühl wie so eine Disney-Prinzessin. Habe gemerkt, dass ich das als Kind irgendwie immer vermisst habe. Und darin zum Beispiel entdecke ich dann irgendwie Freude. Oder irgendwie, wenn ich manchmal auch bewusst dann, wenn ich Lust habe, irgendwie Make-up auftrage oder meine Nägel lackiere und sage, ja, und das ist jetzt meins. Oder mich in einer Serie freue, dass es dann doch eine queere Storyline gibt. Und das fand ich total empowernd, dass es diese Momente gibt und ich entdecke immer mehr in meinem Leben davon, dass ich mir das zurückhole und sage, da erlebe ich jetzt Queer Joy und ich expliziere das so und es ist ein bisschen in your face, aber die Diskriminierung wird mir auch immer jeden Tag vor die Nase gesetzt, also kann ich dem auch was entgegensetzen. Nicht im Sinne von, ich bin verantwortlich dafür, ob ich diskriminiert werde oder nicht, aber es kann eine Ressource sein. Und meine Frage an dich wäre, gibt es einen Moment, wo du sagst, da erlebst du diese Queer Joy?
Queer Joy? Als erstes, was mir einfällt, ist tatsächlich, dass ich letztes Jahr auf dem CSD dieses Gefühl hatte, als es so losging, ich bin dahin und ich habe so Glitzer-Spray überall auf meine Haut gemacht und habe das so. Und das war für mich schon so ein Moment von dieses Feiern, eine Parade zu erleben, da zu stehen mit anderen, aber auch mit Allies, die sagen, wir feiern da natürlich mit euch und so, auch weil es Spaß macht und so. Also einfach in dieser Masse zu sein so, und das Gefühl zu haben von, hier sind wir die Mehrheit. So, ne? Das hat mich wirklich ganz, ganz tief berührt. Ne? Also da habe ich schon gedacht, ja, wow. Das hat in mir nicht nur eine Freude, sondern auch so eine Freiheit irgendwie freigesetzt, dass ich so gedacht habe, so ja, das mag ich sehr. Und ich kenne das auch in Gesprächen zum Beispiel, das würde ich auch sagen, es sind nicht nur die großen Festivals, sondern wenn jemand mit mir anfängt, darüber zu reden, was ich gerne mag oder wo ich irgendwie als queere Person mich queer wahrnehme und so, ne? Und dann, das hat auch immer dann was mit Stereotypen zu tun, weil ich dann überlege, ja, was ist das denn und so. Und Stereotyp, ne, das könnte man auch nochmal definieren, aber wo ich einfach sage, so, naja, es sind die Situationen, wo ich das ja feiere und nicht das Stereotyp feiere, sondern das ist die Begleiterscheinung, aber wo ich so sagen würde, Regenbogen, das ist meine Queer Joy. Ja, und ich sag's jetzt auch vielleicht, weil das ist ein Moment, der mich sehr berührt hat, sozusagen. Ich bin in einer Beziehung und als ich das erste Mal mit meinem Freund Händchen haltend durch Köln gelaufen bin, war das ein unglaubliches Gefühl, so, weil ich das unbedingt wollte. Und zwar nicht, und das denken jetzt immer alle, weil ich da ein politisches Statement setzen wollte oder weil ich so merke, das ist, weiß ich nicht, irgendwie wichtig für die gesellschaftliche Weiterentwicklung und so, ne? Sondern weil ich stolz war, einen Freund zu haben. So.
Wie schön.
Ja, das war's. Ja, das war's wirklich auch mit unserer Folge, aber ich will noch mit dir ins Lagerfeuer gehen, das Lagerfeuerbekenntnis, fester Bestandteil von immer Sommer, aber ich gebe dir jetzt nochmal die Chance, willst du noch irgendwas zum Thema internalisierte Queerfeindlichkeit sagen, bevor ich umschwenke?
Ich glaube, ich möchte einfach an alle queeren Menschen da draußen sagen, sucht euch die Queer-Joy-Momente. Tragt die Regenbogenohrringe, wenn es euch gut tut. Ich habe übrigens welche an. Wir haben Kopfhörer auf. Oder haltet Händchen in der Innenstadt, wenn ihr euch sicher fühlt. Und sucht euch diese Momente. Und wenn es unter der Dusche Born This Way von Lady Gaga ding ist, nehmt euch das. Wir erleben genug negative Seiten. Und queer sein ist schön. Und wir können darauf stolz sein und dankbar sein, dass wir queer sind.
Amen. Ja, sehr schön. Lagerfeuerbekenntnis heißt, wir gehen ans Lagerfeuer und wir haben uns jetzt vorgestellt, wir haben am lauschigen Grilltisch gesessen und ein leckeres Halloumi genießen können und haben jetzt noch Bock, ans Lagerfeuer zu gehen, starren ins Feuer. Und ich gebe dir drei Aussagen und eine Frage und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus. Ja? Mhm. Ich glaube tief im Herzen an.
Boah. Dass das ist grammatikalisch nicht so korrekt, aber daran, dass Freundschaften die wertvollsten Beziehungen im Leben sein können.
Schön, cool. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ich werde dafür gehatet, aber Berliner Luft. Es ist mein größter Liebesbeweis, wenn ich mit meinen SchulfreundInnen für sie Berliner Luft trinke. Die lieben das alle. Und das ist immer ein großes Opfer, was ich da bringe.
Das ist nicht so deins, ja.
Nee, Shoutout an meine Freunde. Wertschätzt das bitte.
Na gut, wir lassen es so stehen. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Boah, das ist schwer. Deinen eigenen Podcast?
Ja, let's go. Und zum Schluss, ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ich hatte ja eigentlich Zeit, mir Gedanken zu machen. Das hast mir die Frage erst schon gespoilert.
Das habe ich als Beispiel gerade genannt. Ja,
ja, genau. Ein Drink mit Dr. Julia Shaw. Mhm. Sie hat nämlich ein großartiges Buch über Bisexualität rausgebracht. Okay. Große Empfehlung auch an das Buch. Und Titel? Mit ihr bei The Culture and History and Science of Bisexuality oder irgendwie sowas. Okay. Gibt's auch auf Deutsch. Genau, große Empfehlung. Und mit ihr würde ich gerne mal entweder einen Podcast aufnehmen oder einen Drink mitnehmen. Okay.
Ja, krass, cool. Ja, das war die große Folge von internalisierter Queerfeindlichkeit. Und danke dir am Schluss dafür, dass du bereit warst zu erzählen. Ich finde das auch mutig. Freue mich aber auch, dass wir mal drüber quatschen können. Mhm. Und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Am besten funktioniert da Instagram. Könnt ihr aber auch bei den anderen Anbietern des Podcasts machen. Da gibt es eben auch die Kommentarfunktion. Aber da spielt sich oft dann viel ab und da würde ich mich echt freuen. Wir sind da auch und gucken da auch drauf. Mhm. Ansonsten möchte ich auch noch mal am Schluss sagen, liebe queere Menschen, genau, es ist die Freude, die euch ausmacht und die euch zusteht und die wir euch zusprechen wollen. Macht's gut.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Gerne.
Wir sehen uns in den Kommentaren.
Tschüss, Elias.
Ciao.